Aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 6 bis 13. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer anderen Stelle: Darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es: Stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es: Lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt: Bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird.
Eine Sache, die ich an der Advents- und Weihnachtszeit besonders liebe, und das wird manchen von euch auch so gehen, sind Spekulatius und Plätzchen. Die gibt es gefühlt überall und ich esse die auch sehr gern, gerade Spekulatius, die kaufe ich manchmal schon im Oktober ein. Und wenn dann der Dezember und Weihnachten kommt, ist eigentlich schon fast der Punkt, dass ich sie nicht mehr sehen kann, weil ich schon so viel davon gegessen habe. Es ist ja so, dass viele Leute an Weihnachten oder dann nach den Feiertagen so voll sind, dass sie sagen, höchste Zeit, sich wieder zu bewegen, wieder fit zu werden, endlich mal wieder ein bisschen was von dem loswerden, was man alles in sich hineingestopft hat. Und ich habe in diesen Tagen einen Werbespot gesehen, in dem ein älterer Herr passend zum Fest fit sein möchte, also schon vorher. Was seine Herzensangelegenheit ist, warum er schon vor dem Fest fit sein möchte, das seht ihr jetzt gleich in diesem kurzen, sehr emotionalen Weihnachtsclip. Ein Video, das zu Tränen rührt. Ihr wisst, wo ihr eure Herzmedikamente oder was auch immer jetzt kaufen könnt, ohne dass das jetzt eine Schleichwerbung sein soll. Aber es ist doch ein Video, was zu Herzen geht, weil es so Themen wie das Älterwerden, Vergänglichkeit, Einsamkeit, Verstandenwerden, Sehnsucht, Verbundenheit und auch Hoffnung thematisiert. Und mir geht das schon so, jetzt, wo man mal ein paar Jahre Weihnachten erlebt hat, viel, man schaut so ein bisschen zurück auf die Geschichte und viel wiederholt sich. Und man fragt sich manchmal, welche Wege bin ich eigentlich gegangen? Was habe ich mich getraut zu tun und was habe ich mich nicht getraut zu tun? Und wie ist meine Geschichte bis heute und bis hierher verlaufen? Und so ein bisschen möchte ich dieses Video jetzt als groben Faden nehmen für den Text, den gerade Lina uns auch vorgelesen hat. Denn in diesem Text geht es um eine Herzensangelegenheit auch. Es ist nicht eine Geschichte einer Person, sondern es ist die Geschichte eines ganzen Volkes, nämlich des Volkes Gottes, des Volkes Israel, mit dem Gott eben einen Weg geht, der bis hin zur Weihnachtskrippe führt. Und was Gott eben auch dort bewegt und was Gottes Herzensangelegenheit mit diesem Volk ist, davon schreibt Paulus im 15. Kapitel des Römerbriefes. Wir haben diesen Text gerade gehört. Es geht nämlich da, wenn man es anschaut, als erstes um Gottes Herzensangelegenheit. Da heißt es, Gott möchte, dass er ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihr, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. In dem Video ist das am Anfang nicht so richtig klar, was die Herzensangelegenheit dieses Mannes ist, weil er ja immer dieses Gewicht hebt und dann kommt die Tochter und man denkt so, ja, irgendwie der Vater ist ja ein bisschen senil oder eigenstarrsinnig, dass er jetzt sein Ding durchzieht. Warum will der dieses Gewicht heben können? Und ganz am Ende sieht man, nein, es geht darum, dass er seine Enkeltochter an den Baum hochheben möchte. In diesem Text auf den ersten Blick weiß man gar nicht, was ist denn jetzt Gottes Herzensangelegenheit, aber man kann schon ahnen, es geht darum, dass Gott eine Beziehung mit uns Menschen haben will. Oder hier im Text von Paulus wird es so formuliert: Gott wünscht sich, dass Menschen ihn einmütig und mit voller Übereinstimmung preisen. Und da steckt sowohl, dass Menschen ihn preisen, Geschöpf zu Gott, als auch einmütig Geschöpf und Geschöpf im Miteinander, gute Beziehungen da sind. Für die römischen Christen war Letzteres gar nicht so einfach, denn die Gemeinden in Rom waren mit ganz unterschiedlichen Leuten gefüllt. Es gab wenige Juden, ganz viele Heiden, also Nichtjuden. Und es gab sehr reiche Leute, es gab Sklaven, es gab vornehme und arme Schlucker und man war sich auch oft nicht so derselben Meinung. Vor allem, wenn es darum ging zu sagen, ja, welche Inhalte vom Judentum sind jetzt für uns entscheidend und welche Dinge und Bräuche können wir über Bord werfen. In vielen Fragen waren sie sich relativ uneins und die Frage ist, ja, wie soll man da Gott einmütig und mit voller Übereinstimmung preisen? Paulus, der schreibt das so von der Ferne, war noch nicht mal dort vor Ort gewesen und jetzt gibt er diesen Tipp an Gemeinden, die er gar nicht kennt. Aber Paulus hat in den Versen zuvor schon einiges zu dieser Einmütigkeit gesagt. Und vom Prinzip sagt er so zusammengefasst, also jeder stehe zu seiner persönlichen Überzeugung, ohne sich zu wichtig zu nehmen. Respektiert verschiedene Meinungen, setzt nicht die Einheit aufs Spiel. Entscheidend sind nämlich gar nicht eure Unterschiede, sondern ist derjenige, der euch als Gläubige miteinander verbindet. Und das ist ja Jesus Christus. So schreibt er ja in diesem Vers, Vers 7, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Dieses Gott-Ehren erschöpft sich jetzt nicht nur im gemeinsamen Singen von Liedern. Wir loben Gott vielmehr damit, dass wir einander annehmen, wie uns Christus angenommen hat. Und wenn wir uns Christus so anschauen, dann merke ich, Jesus, der hatte keine Berührungsängste, wenn auch mal andere Leute, Arme oder Kranke in seiner Nähe waren. Er hat sich nicht die Ohren zugehalten, wenn Kinderstimmen laut waren und geschrien haben. Und er hat Menschen nicht drauf festgenagelt, einmal Zöllner, immer Zöllner und ich schreibe dich ab, sondern er hat Menschen eine Chance gegeben. Jesus hat sie eingeladen, Teil von Gottes großer Familie zu werden. Und das tut er auch heute. Gott lädt jeden ein, den er geschaffen hat. Jeder darf zu seiner Familie dazukommen. Für uns ist das Miteinander manchmal so eine Herausforderung, weil wir oft so Vorstellungen aneinander oder fromme Erwartungen haben, was das denn jetzt bedeutet. Viel zu schnell überlagern wir uns damit und vergessen, dass diese Einladung doch von Gott steht. Und er sagt, du bist eingeladen in meine Familie. Er sagt deutlich, Paulus sagt dir ganz deutlich, wer seinen Nächsten annimmt, der ehrt Gott. Das funktioniert manchmal besser, manchmal auch nicht so gut. Und darum wird Gott selber zum Beispiel von einer unvoreingenommenen Liebe, indem er sich in Jesus ganz klein macht, in dieser Krippe. Denken wir übermorgen nochmal ganz groß drüber nach. Gott macht sich klein, wird zum Diener für Menschen und gibt sogar sein Leben hin. Und dieser Weg dorthin, der war gar nicht so kurz, der war ganz schön lang. Und deshalb schreibt Paulus Folgendes über diesen langen Weg, der dann dorthin führt, ab Vers 8. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Und wiederum an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Um ein angestrebtes Ziel oder eine Herzensangelegenheit auch wirklich umzusetzen, ist es manchmal ein langer Weg. Und der Mann im Video, das merkt ihr, der stellt seinen Wecker. Ich meine, der hätte auch mittags aufstehen können, aber nein, er steht immer morgens auf, um sozusagen schon mal zu trainieren und sich darauf vorzubereiten und stark zu werden, weil die Kraft nicht von allein kommt. Und man merkt, auch Gott macht es sich nicht so leicht mit seiner Herzensangelegenheit. Es gibt so gewisse Umwege. Am Anfang spricht er zu den Juden durch seine Stammväter und Mütter, durch Abraham, Isaak und Jakob, später dann durch Mose und die Propheten. Und schließlich wählt er den Weg, den wir eben an Weihnachten feiern. Er kommt als Mensch in die Welt. Da von den römischen Jesus-Nachfolgern in den Gemeinden nur wenige Juden sind, betont Paulus hier auch nochmal ganz klassisch, wie das so ein Schriftgelehrter macht, mit Schriftzitaten aus allen drei Teilen des Alten Testaments der hebräischen Bibel. Da sagt er in gut rabbinischer Tradition, hey, alle Völker werden Gott loben. Und er zitiert einmal eine Stelle aus der Tora, also aus den fünf Büchern, dann aus den prophetischen Texten, aus Jesaja und dann aus sonstigen Schriften, nämlich aus den Psalmen. Und damit macht er deutlich, diese Absicht Gottes, die hat vielleicht bei den Juden begonnen, dieser Plan. Aber der ging schon immer und dann auch immer weiter auf alle Völker. Und Jesus ist jetzt eben nicht nur ein Messias, ein Retter für die Juden, sondern nein, er ist für euch alle gekommen. Mich fasziniert das immer wieder, dass Gott diesen Weg gewählt hat, sich so klein zu machen. Hier ist ja dieses Beispiel von Jesaja als letztes Zitat, was wir auf Jesus hinlesen, dass Gott sich nicht als König groß macht, sondern er wird klein und er kommt aus diesem Wurzel wie so ein Spross. Also ein Spross, das ist ja was aus der Wurzel heraussprießt, ein kleiner, unscheinbarer Teil der Wurzel. Da kommt er als Nachfolger von Isai, also das war der Vater oder Großvater Davids, eins von beidem. Das große Neue beginnt also ganz, ganz klein. Und ich habe gedacht, ja, das, wie Gott das macht, so ist es auch im Leben doch manchmal. Ich weiß nicht, was so deine persönliche Herzensangelegenheit, vielleicht speziell auch für dieses Weihnachten ist. Vielleicht ist es eine Beziehung, die zerrüttet ist und wo du dir einfach Verbesserung und Heilung wünschst. Oder es ist der gute Umgang mit einer Krankheit, die du hast. Oder du erlebst eine ganz schwierige Situation auf der Arbeit oder wo auch immer und du merkst und wünschst dir einfach, wenn sich das auflöst jetzt im nächsten Jahr, das wäre einfach super. Und wenn wir genau hinsehen, dann merken wir, ja, es gibt schon echt viele Dinge, die im Argen liegen, wo es an Frieden fehlt. Vielleicht wünschst du dir auch einfach dieses Jahr nur Ruhe am Advent und willst einfach zu Kräften kommen. Oder du sehnst dich nach einer neuen Erfahrung oder nach einer ersten Erfahrung mit Gott und sagst, Gott, so lange sehne ich mich nach dir und mich zerfrisst es innerlich und ich brauche einfach deine Nähe. Was auch immer so dein Wunsch sein mag, ich glaube, ganz oft beginnt Gott auch wie mit so einem Spross, so im ganz Kleinen. Oft ist nicht die Schrittgröße entscheidend, sondern die Richtung, in die etwas geht und in die sich etwas entwickelt. Und wenn ich so in die Bibel schaue, dann staune ich immer wieder, dass Gott derjenige ist, der Verletztes verbindet, der Krankes heilt und der sogar Totes auferweckt und neues Leben schenkt. Und das wünsche ich mir auch für mein und für dein Leben an den Stellen, wo wir so Herzensangelegenheiten haben oder wo wir Wünsche und Sehnsüchte haben und merken, es tut sich wenig, dass wir doch vertrauen, dass dieser Gott das sieht und dass dieser Gott eben auch eingreift. Es ist manchmal ein langer Weg und Paulus beschreibt diesen langen Weg mit Israel, aber endlich kommt dann Jesus in die Welt. Und trotzdem ist es irgendwie anders erwartet, als die Juden denken. Jesus kommt, aber die Römer bleiben. Jesus predigt und politisch und so, die fangen alle an, so ein bisschen zu sagen, okay, das neue Reich Gottes beginnt jetzt. Ja, und dann wird er gekreuzigt und stirbt. Das, was neu anfängt, scheint irgendwie gleich wieder zertrampelt und kaputt gemacht zu werden, zertrampelt zu werden. Und trotzdem heißt es in diesem Jesaja-Zitat über Jesus, er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Irgendwie ist das, was mit Jesus begonnen hat, noch nicht fertig. Wir hoffen noch auf diese Herrschaft. Es gibt noch ein Element der Hoffnung, etwas, was noch nicht geschehen ist, was wir noch nicht sehen, was noch nicht umgesetzt wird. Und wir Theologen, wir sprechen dann oft vom Reich Gottes, von Gottes Reich, das angefangen hat, aber noch nicht zum Ende gekommen ist. Und Paulus schreibt deshalb über diese Hoffnung, über das, was noch nicht vollendet ist, in Vers 13 folgendes. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Es geht um die unerschütterliche Hoffnung, die allein in Jesus Christus zu finden ist. Es geht nicht nur um ein bisschen Zuversicht, sondern um eine unerschütterliche Hoffnung. Wenn man dieses griechische Wort genau anguckt, dann steht da eigentlich so ein Wort für überfließender oder überreicher werdende Hoffnung. Wenn wir das jetzt in so ein Bild von einem Gefäß machen, dann ist es eine Hoffnung, wo Wasser rausquillt und immer mehr, bis es überfließt und nicht aufhört. Es geht um die volle Freude und den vollen Frieden, den wir im Glauben haben sollen. Also nicht nur bis zum Rand bis Hoffnung gefüllt, sondern noch darüber hinaus. Und ich habe mich gefragt, wo erlebe ich das oder wie geht es mir mit Hoffnung? Und ich merke, dass Hoffnung natürlich immer da besonders stark ist, ja, wo ich sie brauche, wo was noch nicht erfüllt ist, wo Dinge eben noch nicht vollendet sind, so wie Gottes Reich, wo die Dinge noch schwierig sind, wo ich noch Unfrieden erlebe mit anderen Menschen oder in der Welt, in der ich lebe. Wenn alles schon super wäre, dann bräuchte ich ja keine Hoffnung. Hoffnung brauche ich da, wo Beziehungen kaputt sind, wo Not ist, wo Verzweiflung herrscht. Hoffnung leuchtet gerade da, wo sie sich gegen die oft schwierige Realität stellt. In Hoffnung, da schwingt viel trotzdem mit. Natürlich wissen wir und glauben wir, dass jeder Mensch unendlich und einzigartig, also einzigartig wertvoll und unendlich wertvoll und einzigartig geschaffen ist. Aber wenn wir in die Realität schauen, dann wissen wir, es kommt doch auf deinen Personalausweis, auf deinen Pass an, wie viel dein Leben wert ist. Überall, wenn wir uns umschauen, sehen wir Streit, Unterdrückung und Not im Persönlichen, aber auch im Großen. Und es ist schon manchmal so zum Verzweifeln. Und jetzt könnte man sich doch fragen, sollte man nicht einfach aufgeben? Aber genau an der Stelle setzt die Hoffnung an. Sie sagt nein. Hoffnung hofft trotzdem. Trotzdem, was gerade alles passiert, trotzdem, was ich alles versucht habe und nicht zu Ende bringen kann, hoffe ich, dass Gott eingreift, dass Gott Dinge verändern kann. Ein Bild für dieses Trotzdem der Hoffnung, nochmal zurück zum Video, ist dieses Bild auf dem Weihnachtsstern, als der alte Mann seine Enkeltochter hochhebt an den Weihnachtsstern, damit sie eben diesen Stern an die Spitze des Baumes setzen kann. Ganz oben gehört dieser Stern hin und dieser Stern erinnert an den Stern von Bethlehem, der eben den Weg hin zu Jesus Christus weist. Und dieser Stern, der steht generell für Hoffnung, ein Licht im Dunkeln, das den Weg weist, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, die wir brauchen. Wer dem Stern folgt, der kommt zu Jesus, der Heilung, Versöhnung und Frieden bringt. Die Worte von Paulus, die geben uns diese Richtung Hoffnung vor. Wo die Not groß ist, da brauchen wir umso mehr Hoffnung. Und Paulus ist damals in der ganzen Welt losgezogen, um diese Hoffnung weiterzugeben. Und ich glaube, das ist auch die Einladung für uns Christen, dass wir eingeladen sind, an Weihnachten auf diese Hoffnung hinzuweisen und von dieser Hoffnung zu erzählen, diese Hoffnung weiterzusagen. Weil am Ende ist das, was da in der Krippe passiert, doch der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Glaubens. In Jesus zeigt sich alles. Es zeigt sich Gottes Liebe zu uns Menschen. Es zeigt sich die Möglichkeit der Vergebung. Es zeigt sich die Hoffnung auf eine gerechte Welt und auf ewiges Leben. Du und ich, wir sind Gottes Herzensangelegenheit. Deshalb wird Weihnachten eben nicht unter dem Baum entschieden, was für Geschenke da ankommt, wie es mal in der Werbung hieß, sondern Weihnachten entscheidet sich an der Krippe und in deinem und meinem Herzen. Und deshalb lade ich dich jetzt am Ende ein, bevor wir jetzt gleich Gott anschließend einmütig mit Liedern auch doch loben und preisen können, dass du noch einen Moment innehältst und über folgende zwei Fragen nachdenkst. Das eine: Worauf hoffst du? Was ist deine Herzensangelegenheit? Oder man könnte jetzt im Bild sprechen, wer ist denn auf dem Bild deines Bilderrahmens zu sehen? Und dieser zweite Gedanke, wo könntest du so ein Stern sein, der anderen eben einen Weg, den Weg zu Jesus weist? Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Amen.